Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und in der heutigen Folge gibt es wieder drei kurze fürs Kopfkino. Die Rubrik bzw. die Folge, in der ich drei etwas nischige Produkte vorstelle und ein wenig darüber rede. Ich habe mir heute drei Produkte hier ausgesucht, die unterschiedlich nicht sein könnten. Ich fange an mit einem Buch, was ich jetzt liebevoll den Brocken nenne. Und das nicht von ungefähr, weil das ist ein richtig dickes Hardcover-Buch, was mit fast 500 Seiten, also 464, um genau zu sein, daherkommt. Und ich muss sagen, als ich es mir bestellt habe, und als es gekommen ist und ich es ausgepackt habe, war ich erstmal überwältigt von der Größe des Buches. Es ist, geht schon so ein bisschen in die Richtung Mage M20 oder Vampire V20. Also eigentlich eher alles andere als handlich, wenn man mal ehrlich ist. Also kein Buch, was man irgendwie jetzt so ganz bequem liegend im Bett liegen lesen könnte, sondern da braucht man ein bisschen Platz für. Aber dafür gibt es natürlich auch relativ viel Inhalt. Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Größe des Buchs gesprochen, nur gar nicht erwähnt, worum es geht. Es geht nämlich hier um Everyday Heroes. Everyday Heroes kommt von Evil Genius Games. Und auch hier könnte man das Ganze einfach in einer kurzen Zeile zusammenfassen. Es ist das neue D20 Modern für 5e, also für die letzte Ausgabe von D&D 5 sozusagen, also für D5 halt das moderne Pendant dazu. Das, was halt D20 Modern damals für die D20-Klamotten war, ist das jetzt hier so ein bisschen für 5e. Und wie der Name schon so ein bisschen sagt, Everyday Heroes, geht es um Alltagshelden. Also es geht um diese Geschichten, die man vielleicht so ein bisschen aus den 80er-Jahren-Filmen kennt, sowas wie Die Hard oder Nur 96 Stunden, obwohl der nicht aus den 80ern ist, aber so ein bisschen Lethal Weapon-mäßig. Also normale Menschen, keine Menschen mit irgendwelchen Superkräften, halt normale, gut ausgebildete Menschen in Actionstreifen. Und das hier, also dieses Buch Everyday Heroes, ist halt die Möglichkeit, diese Sache irgendwie oder diese Geschichten irgendwie umzusetzen. Actionfilme, ein bisschen A-Team-Feeling, ein bisschen John Wick-Feeling. Also um das Ganze halt auf 5e umzumünzen. Ich werde jetzt nicht tiefergehend auf das D&D-System eingehen. Ich denke mal, die meisten von euch dürften das kennen. Und auch hier gibt es das Übliche, die üblichen Attribute, es gibt die üblichen Skills, die Bonus, Proficiency und die Saving Throws. Also es funktioniert eigentlich genauso wie D&D 5. Es gibt ein paar Änderungen und die sind glücklicherweise auch in einem Kapitel irgendwie zusammengefasst, sodass man sich relativ schnell irgendwie einarbeiten kann. Das ist generell ein Ding, was ich finde. Das Buch ist sehr brockig, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es ist sehr dick, aber ich finde es sehr angenehm gelayoutet mit einer großen Schrift, was für jemanden in meinem Alter mit einer Gleitsichtbrille eigentlich immer sehr angenehm ist. Es liest sich halt auch sehr gut und es vereinfacht viele Sachen von D&D 5 nochmal, sodass man auch als Newcomer oder jemand, der zumindest schon mal D&D gespielt hat, sich gut darin eingrooven kann. Und das gefällt mir auch schon mal ausgesprochen gut. Es gibt hier natürlich auch die Möglichkeit, sich verschiedene Charaktere, verschiedenartige Charaktere zu bauen. Sie bestehen zum Beispiel aus sogenannten Archetypen. Und die Archetypen sind so ein bisschen wie die Klassen. Aber es gibt, der Archetyp ist die Klasse, die halt immer relativ zu einem der Attribute steht. Zum Beispiel, es gibt den Strong, das geht auf Stärke, es gibt den Agile, das geht auf Geschicklichkeit, Tough auf Endurance oder Konstitution, Smart geht auf die Intelligenz, Weiß auf die Weisheit und Charming geht auf Charisma. Und das sind halt alle Klassen, deren, wo man so schon so ein bisschen sieht, was das Hauptattribut ist. Aber neben diesen Klassen gibt es auch sogenannte Unterklassen. Oder weiß ich nicht, wie man sie irgendwie Subclasses nennt man die, glaube ich, irgendwie jetzt. Früher hätte man gesagt, vielleicht sowas ähnliches wie Prestigeklassen. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Strong Hero spielt, hat man 1-10 Level, also das Spiel ist auf 10 Level reduziert, anders als bei D&D 5, wo es um 20 Level geht, kann man halt den Strong Hero, also den Starken, in verschiedene Art und Weisen steigern. beziehungsweise jeder starke Held wird gleich gesteigert. Aber man kann halt, wie gesagt, noch diese Untersachen sich raussuchen. Zum Beispiel den Brawler bei starke Helden, zum Beispiel den Heavy Gunner oder den MMA-Fighter. Das sind natürlich alles so Unterklassen, die einem dann auch noch spezielle Fähigkeiten dazugeben. Ich könnte ja einfach mal kurz einmal so durchblättern bzw. durchlesen, was es so alles gibt. Es gibt bei Strong genau den Brawler, Heavy Gunner, MMA Fighter, bei Agile gibt es den Martial Artist, Scoundrel, Sharpshooter, bei Tough den Bodyguard, Commando, Scrapper, bei Smart Engineer, Hacker, Mastermind, Scientist, bei Wise, Weisheit gibt es den Hunter, den Master, Ancient Martial Arts, Shrouded in Mysticism, The Slurred, was immer das auch ist. Und bei Charming gibt es den Duellisten, Icon, Leader, Manipulator. Also es gibt halt auch für jede Hauptklasse verschiedene Unterklassen, sodass man dem Ganzen vielleicht nochmal so einen gewissen Stil oder so eine gewisse eigene Richtung geben kann. Um das Ganze noch zu vervollständigen, gibt es hinterher noch Professions, also das ist sozusagen die Berufswahl, die derjenige hat, und es gibt den Background, ähnlich ein bisschen wie bei D&D 5. Und hier, ja, wie gesagt, auch da kann man sich irgendwie aussuchen. Da gibt es halt auch Skill-Bonis und verschiedene Equipment. Es gibt auch ein Iconic-Equipment zum Beispiel, also irgendeinen speziellen Gegenstand, den der Spieler oder die Spielerin haben kann. Und aus diesen vier Sachen, also aus dem Archetyp, der Subclass, der Profession und hinterher mit dem Background, hat man die Möglichkeit, sich seinen Charakter so ein bisschen zusammenzumodeln, um zu gucken, dass man halt diese, ja, so sein eigenes Ding findet. Es gibt viele, viele verschiedene Feeds, weil die Charakterklassen bekommen auch im Laufe ihrer Evolution oder ihres Levelings nicht nur Attributspunkte dazu, sondern auch immer Feeds. Es gibt Minor Feeds und Major Feeds. Ich glaube, man kann sich dann je nach Stufe aussuchen, ob man zwei Minor oder ein Major Feed nimmt. Und es gibt ja natürlich irgendwie anders als bei D&D natürlich keine Spells. Aber das finde ich relativ cool, dass die Klassen, die so ein bisschen mehr auf Intelligenz gehen zum Beispiel, haben sogenannte Pläne. Und die Pläne funktionieren ähnlich wie Spells bei D&D. Also man kann, keine Ahnung, irgendein Hacker kann irgendetwas vorbereitet haben. Das gibt dann den anderen SCs irgendwelche Bonis im Kampf zum Beispiel. Das ist eine ziemlich coole Idee, wie ich finde, um halt diese Spells auf ein modernes Spiel irgendwie umzumünzen. Und das fand ich auch schon mal ziemlich cool und hat mir sehr gut gefallen. Es gibt in dem Buch natürlich auch massenhaft Ausrüstung, es gibt massenhaft Feeds, es gibt so eine Art Monsterhandbuch, das relativ breit gefächert ist. Also es gibt da halt die typischen Terroristen und normalen Bösewichte und es gibt aber auch Monster wie Vampire oder irgendwelche anderen Viecher, falls man Bock hat, vielleicht nochmal sowas Außergewöhnliches, etwas Paranormales mit reinzubringen. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig in dem Grundprinzip mit drinne. Aber, und dazu kommen wir gleich, es gibt natürlich noch Zusatzbücher, wo das ein bisschen mehr so einen Effekt auch hat. Ja, alles in allem, also wenn man das mal so ein bisschen runterbrechen kann, ich habe es selber noch nicht gespielt, ich habe es bis jetzt nur durchgelesen, aber was mir sehr gut gefällt, obwohl es wirklich so ein Brocken ist, ist, dass es halt wirklich sehr gut gelayoutet ist und dass man wirklich relativ schnell versteht, worum es geht. Es gibt natürlich auch so ein paar Spezialregeln, die aber alle gut und verständlich dargestellt werden, also zum Beispiel wenn es um Fahrzeugverfolgungsjagden geht oder generell auch Verfolgungsjagden zu Fuß, also da gibt es zum Beispiel irgendwelche Fallen, die dann irgendwie auftauchen können, irgendwelche Dinge, die man den Spieler sozusagen in den Weg stellen kann. Und das finde ich ziemlich gelungen, das gefällt mir sehr gut. Das hat mich ein bisschen tatsächlich auch an die Verfolgungsjagdregeln erinnert, die wir damals für Funky Calls geschrieben haben. Das finde ich immer sehr fluffig, wenn man nicht einfach nur sagt, so, ihr würfel mal, ja, du hast den Wagen jetzt irgendwie eingeholt, sondern wenn man das wirklich so ein bisschen dynamisch irgendwie hinbringen, auf dem Spieltisch oder an den Spieltisch bringen kann. Und das, fand ich ziemlich cool. Ich hoffe, dass ich das mal irgendwann jetzt so nach unserer Sommerpause mal testen kann, weil ich fände das, glaube ich, auch mal interessant zu sehen, wie gerade die Kämpfe, die ja bei D&D 5 auch ja eher taktisch angelegt sind, das halt mit so einem modernen Spiel irgendwie hinzubekommen, das würde mich mal ganz schon mal interessieren, ob das irgendwie möglich ist, das irgendwie cool umzusetzen. Da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keinen tieferen Einblick, wenn es dann irgendwann soweit ist und vielleicht können wir dann auch mal eine längere Folge machen mit Fabian, wenn wir das mal gespielt haben. Weil, wie gesagt, das finde ich schon interessant. Ich mag ja D&D 5 und ich mag das System und ich glaube, das liegt uns allen irgendwie auch so ein Stück weit und deswegen bin ich da ganz interessiert mal daran, irgendwie das mal auch mal zu testen und euch Genaueres dazu zu sagen. Aber wie gesagt, hier geht es erstmal nur immer um eine Kurzvorstellung. Immerhin sind es ja nur drei kurze. Ja, eine Sache würde ich dazu noch sagen, es gibt Zusatzbücher. Und da haben die sich nicht lumpen lassen, haben ordentlich Geld für Lizenzen rausgehauen. Es gibt zum Beispiel jetzt das, was ich mir geholt habe, ist das Zusatzbuch The Crow, also die Krähe, basierend auf dem gleichnamigen Film, also ich sage jetzt auch speziell Film, weil es gibt nur einen Film dazu, wenn ihr versteht, was ich meine. Und da gibt es halt neue Fähigkeiten, es gibt eine neue Klasse, es gibt eine neue, es gibt irgendwie neue Backgrounds, die halt dann zu diesem Spielstil passen. Das gleiche gibt es für Pacific Rim, ich glaube, es gibt es noch für Kong, Skull Island, das gibt es noch für Escape from LA, also Snake Plissken. Und für zwei, drei weitere Geschichten. Und das sind halt immer spezielle Quellenbücher, mit denen man dann halt Abenteuer in der Filmwelt spielen kann. Ich glaube, das wird dann halt ergänzt. Ich glaube, dass auch ein Großteil der Quellenbücher besteht halt aus den einzelnen Abenteuern. Ich glaube, für so One-Shots ist das ganz cool. Inwiefern man irgendwie, ja, ich glaube, es gibt auch ein Total Recall-Buch, dass man irgendwie jetzt mit einer Krähe und einem Pacific Rim Roboter auf dem Mars spielen könnte. Man kann sicherlich die Sachen verbinden, aber irgendwie finde ich das komisch. Aber so diese Idee dieser kleinen Bücher mit einem Abenteuer, wo man irgendwie ja einmal in so eine Filmwelt eintauchen kann, finde ich ganz nett. Ich kann mir vorstellen, dass die ordentlich Geld gelöhnt haben für das, für die Lizenzen. Aber das The Crow Buch finde ich cool, hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ich mag halt die Krähe auch sehr gerne. Das ist halt immer meine Lieblingsfilme aus den 90ern. Und da konnte ich nicht anders als zuschlagen. Und die anderen, wenn sie jetzt, die kosten, glaube ich, nur 24-25 €, sind auch so dünne Heftchen, die werden, glaube ich, nach und nach auch mal mit in die Sammlung aufgenommen. Also mir gefällt es ganz gut, Everyday Heroes. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, falls ihr Bock habt, mal euch mal D&D 5 mal anders anzugucken, schaut euch das gerne mal an. Vielleicht könnt ihr auch die PDF euch besorgen, die ist ein bisschen günstiger, glaube ich, und die wiegt nicht so viel wie das Buch. Das zweite Buch, über das ich sprechen will, ist halt das komplette Gegenteil. Das ist wirklich ein dünnes Heftchen, das ist eigentlich schon fast eher ein Sein, das kommt mit 90, 92 Seiten daher. Das ist von einem Franzosen geschrieben, von Côme Martin. Und es handelt sich da um Green Dawn Mall. Green Dawn Mall ist, wie der Name nicht anders vermuten lässt, ein Abenteuer bzw. ein Rollenspiel, was in einer Mall spielt. Und ja, es hat auch sehr starke Stranger Things Vibe. Es gibt darin auch ein sehr einfach gehaltenes Regelsystem, wo wo man Charaktere in relativ kurzer Zeit zusammenbauen kann, was aber nicht wirklich viel Spieltiefe besitzt. Ich habe das jetzt gestern auf der Feencon geleitet, also ich habe eine abgewandelte Form von Green Dawn Mall geleitet auf der Feencon, nämlich mit Kids on Bikes, und das passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Wenn man vielleicht irgendwas so in der Art spielt, Tales from the Loop, Stranger Stuff oder Kids on Bikes, dann passt Green Dawn Mall auf jeden Fall. Und Green Dawn Mall ist eigentlich nur eine Beschreibung einer Mall mit vielen verschiedenen Geschäften. Ich gucke mal eben, wie viele das insgesamt sind. Es sind 66 Geschäfte, also ein W66 sozusagen. Nein, stimmt gar nicht. Das sind natürlich weniger Geschäfte. Aber es sind ein W66 Geschäfte. Und jedes dieser Geschäfte ist halt in einer kurzen Beschreibung da drin. Es gibt eine kurze Beschreibung des Seltsamkeitsgrades, Oddity Level, Seltsamkeitsgrad. Das ist noch ein Kackwort, was ich mir ausgedacht habe dafür. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Mall lebt halt. Es gibt halt auch das Herz der Mall, das irgendwie aus einem Monster besteht, was irgendwie aus Quittungspapier und ähnlichen Sachen, die in einer Mall rumliegen, irgendwie entstanden ist. Und je tiefer man in diese Mall reingeht, umso seltsamer werden die Geschehnisse, die dort passieren. Und das ist, wie gesagt, schon ziemlich abgefahren. Das ist weniger gruselig als mehr abstrus. Es gibt zum Beispiel, die Geschichte ist halt, Man kann natürlich machen, was man will aus der Mall, aber die Hauptgeschichte, und das ist auch das, was wir gestern gespielt haben, ist, dass halt irgendein Junge verschwunden ist, den man in dieser Mall sucht. Und es gibt zum Beispiel irgendwie einen Plattenladen, und wenn man da drin unterwegs ist und guckt sich irgendwie um, wenn man zum Beispiel, dann hat man so diesen Oddity Level 1, bei Seltsamkeitslevel 1 passiert dann zum Beispiel, dass man den verschwundenen Jungen immer wieder auf den Plattencovern entdeckt, also als kleine Abbildung im Hintergrund. Und dann gibt's, dann werden plötzlich irgendwelche auf Oddity Level 2 Songs gespielt, in denen die Namen der Charaktere vorkommen. Auf Oddity Level 3, also Seltsamkeitslevel 3, wird immer wieder ein 3-Minuten-Song gespielt. Und jedes Mal, wenn es vorbei ist, sind die Charaktere wieder im Eingangsbereich. Also es wird halt, in jeder Stufe wird es halt irgendwie seltsamer und ein bisschen stranger. Zum Beispiel bei dem Burgerladen auf Stufe 4, also auf Seltsamkeitsstufe 4, kommt dann plötzlich so ein Spinnenwesen aus Pommes aus der Ecke und greift die Charaktere an. Meine Charaktere gestern haben es gegessen im Übrigen. In jedem dieser Geschäfte gibt es dann noch 1W6 NPCs. Also man kann, nicht 1W6 NPCs, sondern man kann würfeln mit einem W6 und einem besonderen NPC treffen. Zum Beispiel im Plattenladen wäre das der Pappaufsteller eines Popstars, der irgendwie ja lebt und sich mit den Charakteren unterhält. Michael Jackson, Prince oder wer auch immer. Und es gibt halt immer auch seltsame Objekte. Also es gibt mit dem W6 kann man würfeln, was für ein seltsames Objekt man findet. Gestern hatte zum Beispiel einer der Charaktere eine Mayonnaise-Kanone gefunden, die in der Pommesbude war. Und dann werden halt wirklich diese ganzen Räumlichkeiten, es gibt halt alles Glaces und Sunglaces, es gibt einen Spielzeugladen natürlich, einen Kerzenladen, einen Süßigkeitenladen, der irgendwie aufgebaut ist wie eine Drogenhöhle, wo die Süßigkeiten nicht gegessen, sondern geraucht werden. Es gibt einen Tierladen und Werkzeug und Eis, es gibt sogar eine Miniaturgolfanlage, Friseur. Und ja, da gibt es halt, wie gesagt, Laden nach Laden nach Laden. Es wird also nicht langweilig. Also wir haben gestern, glaube ich, 2, 2,5 Stunden gespielt und ich konnte, glaube ich, 3 Läden machen. Hab hier und da noch ein paar neue Sachen erfunden, hab hier und da auch nur im Vorbeigehen beschrieben, was da drin ist. Und war schon sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und in dem Buch selber, also in dem Green Dawn Mall, was man auch übrigens sehr relativ günstig als PDF bekommt bei Drive-Thru, glaube ich, wobei das, glaube ich, auch nur 13 oder 14 Euro gekostet hat. Das kann man auch mal ausgeben, finde ich, für so eine tolle Geschichte. Neben den Läden gibt es natürlich auch einen Security-Bereich, einen Supply-Bereich, also ein Lager. Es gibt Büroräume und einen Heizungsraum, einen Lagerraum. Und auch die werden irgendwie beschrieben und auch die werden in verschiedenen Seltsamkeitslevel dargeboten, sodass man da auch die Charaktere in den Heizungskeller schicken kann zum Beispiel. Abschließend gibt es noch ein paar Fraktionen. Auch hier kann man gucken, irgendwie, was wollen die, was sind deren Ideen. Es gibt zum Beispiel irgendwelche wandernden Sammler oder es gibt irgendwie lebende Schaufensterpuppen oder Servants of the Mall. Und die haben natürlich auch alle eigene Interessen. Man kann also wirklich auch ein längeres, größeres Abenteuer daraus machen. Wie gesagt, wir hatten gestern nur 2 Stunden Zeit, deswegen habe ich die Charaktere so ein bisschen da durchgejagt. Aber man kann natürlich dann mit Fraktionen arbeiten, die gegeneinander arbeiten und versuchen irgendwie die Mall ein bisschen lebendiger irgendwie aufzubauen. Und wenn es wirklich darum geht, dann irgendwann das Kind zu finden, dann ist am Ende, steht dann immer das Herz der Mall, also ja, der Endgegner so ein bisschen. Und den man dann halt irgendwie bekämpfen muss, um zum Beispiel den kleinen Timmy oder Chris wieder zu finden. Alles in allem gefällt mir das sehr gut. Es macht sehr viel Spaß zu lesen. Ich hatte übrigens auch mal gefragt, ob mir irgendjemand mal das PDF kredenzen können. Da hatte mich auch direkt der Autor mal angeschrieben. Der scheint da wohl auch total nett zu sein. Ich mag diese Stranger Things Geschichten ja eh immer. Und das passt wirklich sehr gut in so ein Konzept rein. Und ich glaube, das kann für 2, 3 Abende wirklich eine coole Geschichte sein, wenn man seine Charaktere halt durch so eine sehr abgefahrene Mall schickt. Also, wenn ihr sowas mögt, wenn ihr Bock mal habt, irgendwie auf 1, 2 Abende in einer verrückten Mall, schaut euch doch mal Green Dawn Mall an. Abschließend möchte ich gerne noch über ein Rollenspiel sprechen, was ich letztens erst entdeckt habe, was mich sehr fasziniert. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es mir so richtig vollends reinzuziehen und auch nicht zu spielen. Aber ich finde, es hat viele Sachen, die ich ziemlich cool finde. Wie die einen oder anderen ja wissen, mag ich ja zum Beispiel bei City of Mist ja sehr gerne dieses System mit den Tags, dass ein Charakter einfach nur aus Beschreibung von Dingen, in denen er oder sie gut ist, beschrieben wird. Und in Not the End, einem Spiel von einer italienischen Firma. Und ich glaube, das ist auch die Firma, die Historia, glaube ich, jetzt gerade auch rausbringt, was so ein Renaissance-Spiel ist mit anthropomorphen Tierlebewesen. Und die haben halt auch rausgebracht Not the End, das Rollenspiel. Die nennen sich Mana Project Studio. Italiener sind ja momentan ja auch viel und vielseitig unterwegs, nicht nur mit Broken Compass, jetzt auch Outgrand, Historia und jetzt auch Not the End. Und Not the End ist ein extrem narratives Rollenspiel. Es gibt das sogenannte Hex-System, das heißt so, weil der Charakterboden aus viele Hexagons besteht oder Hexagone, ich weiß es nicht, also acht Ecken. In der Mitte steht sozusagen die Hauptklasse des Charakters, also was er ist, zum Beispiel ein geschickter Scharfschütze. Und dann gibt es irgendwie drumherum Dinge, die sich halt aufbauen und sich so verteilen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Skilltree bei einem Videospiel. Das liegt ja eigentlich relativ nahe, wenn man das mal so sieht. Das ist ja, die meisten Sachen aus Videorollenspielen sind ja von normalen Rollenspielen geklaut. Warum nicht mal zurückklauen? Und das ist halt ähnlich so ein bisschen wie so ein Videospiel aufgebaut. Also man hat so ein Skilltree. Also es gibt dann irgendwie erstmal drei Eigenschaften, die man so um den Haupteigenschaften hat. Das ist dann, könnte dann sowieso so Charaktersachen sein, wie charming oder hässlich oder angsteinflößend oder was auch immer. Und dann gibt es da danach nochmal in den Kreis darüber nochmal irgendwie vier Hexagone, die beschreiben, was du kannst. Das kann irgendwie Nahkampf sein, Autofahren. Und auch hier kann man ähnlich wie bei Fate oder bei City of Mist mit Begriffen arbeiten. Und jeder dieser Tags oder dieser Fähigkeiten gibt dir dann hinterher einen Bonus. Aber nicht auf einem Würfelwurf wie bei anderen Rollenspielen, sondern hier wird mit Token gearbeitet. Es gibt zwei Arten von Token. Ich nenne sie einfach mal die weißen und die schwarzen, der Einfachheit halber. Die weißen sind positive Tokens, die schwarzen sind negative Tokens. Das bedeutet, wenn ein Charakter eine Probe machen möchte, dann zählt er oder sie die Tags zusammen, die für diese Probe benutzt werden können. Sagen wir zum Beispiel, irgendeiner will von einem Gebäude zum anderen springen und hat die Tags mutig, hat irgendwie Leichtathlet, hat gutes Auge, dann würde ich als Spielleiter sagen, okay, kannst du nehmen. Dann kommt man vielleicht auf 3, 4 positive Tags. Das heißt, er bekommt oder sie bekommt 3 bis 4 von diesen weißen Token. Die kommen in deinen Beutel rein. Dann sagt der Spielleiter, okay, der Schwierigkeitsgrad ist 3 und das Gefahrenlevel ist auch 3. Ich fange mit dem Schwierigkeitsgrad an. Der Schwierigkeitsgrad wird als schwarze Token dargestellt, auch in den Beutel reingetan. Das heißt, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir haben 4 positive und 4 negative, also 4 weiße und 3 schwarze, nee, also genau, 4 weiße und 3 schwarze Token da drin, also 4 für die Tags des Spielercharakters und 3 für die Schwierigkeit. Dann wird gezogen. Der Spieler oder die Spielerin kann entscheiden, 1 bis 4 Token zu ziehen. Jeder weiße steht für einen Erfolg. Also der erste steht dafür, es ist geschafft. Also würde er oder sie auf der anderen Seite ankommen. Der zweite würde es vielleicht so hinkriegen, dass sie sogar stehend auf der anderen Seite kommt. Also nicht irgendwie erst hängen muss. Und für jeden zusätzlichen Weißen klappt es halt mal besser. Man kann zum Beispiel dann irgendwie anfangen, auch ein bisschen wie bei C&M, bei City of Mist zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen mit für die nächste Runde, ich habe jetzt so viel Selbstvertrauen geholt, ich habe jetzt so einen Extra-Tag, den ich mir dann für die nächste Aktion benutzen kann oder du erschaffst irgendwas und hast dann deswegen irgendwie noch einen Tag übrig für die nächste Probe. Dann gibt es die Negativen und die Negativen können eine Situation komplizieren. Sie können eine Misfortune, also ein Ungeschick irgendwie herstellen oder ein Ungeschick machen. Oder ein Charakter ist aufgedreht oder dazed, also irgendwie stunned sozusagen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Probe machen muss für einen Sprung von einem Gebäude zum anderen, ziehe ich, okay, ich sage es mal, okay, ich will nicht viel Risiko eingehen, dann ziehe ich vielleicht nur einen und hoffe, dass ich einen weißen kriege. Aber wenn ich nur einen schwarzen kriege, habe ich natürlich verloren. Andersrum, wenn ich jetzt mehr ziehe, ist natürlich die Gefahr, dass es sich kompliziert ein bisschen höher. Das bedeutet, ich ziehe dann zum Beispiel 3 Token, habe 2 weiße, einen schwarzen. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, du hast es auf jeden Fall geschafft, du bist auf der anderen Seite angekommen. Und du schaffst es sogar irgendwie stehend auf der anderen Seite anzukommen. Aber ich habe noch einen schwarzen Token und dieser, und das ist so ein bisschen, was mir so gefällt, was es halt so ein bisschen PBTA-isch ist, dieses Failing Forward. vielleicht verlierst du deine Waffe auf dem Weg darüber und oder vielleicht ja verstauchst du, du stehst zwar auf der anderen Seite, verstaucht dir aber irgendwie dein Fuß, sodass du plötzlich jetzt irgendwie, wenn du körperliche Sachen machen musst, die mit Laufen zu tun haben, plötzlich jedes Mal einen schwarzen Token mehr da reinkriegst, weil du halt gerade irgendwie leicht verletzt bist. Oder du hast zum Beispiel eine Probe gemacht, wenn du irgendwas geschafft hast und du bist irgendwie so mit Adrenalin vollgepumpt, dass du deine nächste Probe vielleicht unkonzentriert bist. Es gibt nämlich dann auch dieses, was ich gerade gesagt habe, so aufgedreht, also Adrenalin oder Dazed, dass man irgendwie dann, das ist sozusagen der negative Bonus oder der Malus eigentlich, ne, sagt man ja dazu, der Malus, den du dann in den nächsten, für deinen nächsten Wurf kriegst. Du bist dann vielleicht unkonzentriert, weil du noch aufgedreht bist oder was auch immer. Und als ich das gelesen habe, hat mich das total geflasht, weil ich dachte so, cool, das ist ja genau das, was ich gerne mag. Also man hat verschiedene Token und die, wie gesagt, du hast halt, du kannst natürlich auch einfach einen vollen Erfolg haben, wenn du Glück hast, aber du kannst natürlich auch Pech haben. Aber jedes dieser Token erzählt halt so eine kleine Geschichte und bringt halt das Ganze irgendwie voran. Und das ist ja das, was ich bei PBTA hier so faszinierend finde. Und ohne es jetzt gespielt zu haben, aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen, gerne auch mal als Actual Play, bin ich erstmal relativ fasziniert von dieser Idee und wie das aufgebaut ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Danger. Also die Gefahrenstufe, die legt auch der Spielleiter fest und sagt zum Beispiel in dem Fall, die Gefahrenstufe ist 3. Das bedeutet, wenn du 3 Schwarze ziehst, bist du aus der Szene raus, passiert irgendwas Schlimmes. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen oder so, ne? Irgendwie, was man daraus machen kann. Man will den ja auch nicht direkt töten, den Charakter, aber dann springt er vielleicht nicht weit genug und landet auf dem Balkon drunter und ist erstmal bewusstlos und ist erstmal aus der Szene raus, wenn er halt 3 Schwarze gezogen hat. Und die haben natürlich aber weiterhin auch den Nachteil. Vielleicht hat er sich die Schulter dabei ausgerenkt und kann danach nicht mehr richtig laufen oder was auch immer, ne? Und das ist, finde ich, halt so dieses Faszinierende, dass man halt, dass das halt so fließend ist. Ohne, also es gibt einen Zufallsgenerator, aber man kann aber auch selber so ein bisschen das Risiko suchen, indem man viele Sachen zieht oder auch ein bisschen weniger Risiko, indem man vielleicht nur 2 Token sieht und sagt, okay, Hauptsache ich schaffe es. Wenn dann ein negatives Ball rauskommt, dann ist es auch nicht so schlimm. Du kannst hinterher, wenn du 4 gezogen hast, du kannst sogar, glaube ich, nochmal eine Risk eingehen, also nochmal ein extra Risiko, nochmal extra pushen. Aber wenn das dann in die Hose geht, ist noch beschissener. Das gefällt mir echt alles ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Und ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das irgendwann spielt. Also ein paar Sachen haben mir nicht gefallen, zum Beispiel, wenn du etwas nicht kannst, kannst es halt nicht. Ist halt die Frage, ob man das vielleicht irgendwann mal so hausregeln kann, dass man sagen kann, man hat da immer einen Token, einen weißen oder was weiß ich was. Also wie gesagt, da muss ich auch mal gucken, vielleicht habe ich das auch einfach übersehen. Aber ja, ich denke, man kann da relativ einfach auch irgendwie einwirken. Aber das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und es ist halt auch ein Spiel, was halt ohne Setting auskommt. Deswegen gibt es auch ein zweites Buch, das habe ich leider noch nicht. Das nennt sich Stories. Das sind halt 15 Abenteuer oder beziehungsweise Szenarien für Not the End drinne. Ich glaube, das werde ich mir vor dem Urlaub auch nochmal besorgen und dann werde ich mir beide nochmal in den Urlaub mitnehmen, um mich da so ein bisschen einzuarbeiten, weil mir das wirklich sehr gut gefällt. Ich hatte auch direkt die Idee, so eine Mischung aus diesem System und City of Mist zu machen, also irgendwas, was man statt mit Token vielleicht mit Würfeln machen kann. Mal gucken, wie gesagt, ich mag halt einfach das Narrative, was durch die Token entsteht, und ich mag halt auch dieses Risiko gehen oder nicht, also sagen, ich ziehe jetzt 1 Token oder ich ziehe 3 Token. Ich glaube, das bringt auch viel Spaß am Spieltisch für die Spielenden und ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach cool ist und jemand wie ich, der gerne narrative Spiele mag, dass mir das irgendwie liegen könnte. Aber auch hier werde ich natürlich irgendwann mal genauer berichten, wenn ich mir das mal genauer angeschaut habe oder vielleicht sogar mal ein Actual Play gemacht habe. Ich hoffe, ich habe das System einigermaßen verständlich irgendwie erklären können. Ich denke, das ist ähnlich wie bei PBTA, dass es einfacher zu spielen ist, als es erstmal zu kapieren. Also ich glaube, wenn man einmal im Flow ist, dann funktioniert das sehr fluffig, ohne dass man da jetzt groß was erklären muss. Also ich glaube, dass man das im Spiel sehr gut erklären kann und ich hatte jetzt auch in 1-2 Reviews, die ich gelesen habe, gesehen, dass viele das so als Anfängerspiel nehmen und dass die Leute das halt einfach sehr schnell kapieren mit den Token. Da gibt es halt keine Rechnerei, sondern man kann halt irgendwie gucken, Und es ist halt ja auch so, dass man, du hast halt als Spieler selber auch die narrative Kraft bei deinen positiven Sachen und übergibst sozusagen die narrative Kraft, also das, was passiert oder die Entscheidung, das, was passiert bei schlechten Sachen, dann dem Spielleiter. Und das ist halt ganz cool, glaube ich, dass man da irgendwie, es gibt so eine Symbiose zwischen beiden, so dass man so ein schönes Zusammenspiel, wo man irgendwie coole Geschichten zusammen erzählen kann. Und das ist ja das, was ich ja immer sehr gerne mag. Also Not the End hat mich wirklich geflasht, kann ich nicht anders sagen. Hatte es eigentlich gar nicht erwartet, hatte es beim Roland im Shop gesehen und mich da mal ein bisschen eingelesen und mir dann irgendwie ja das dann direkt bestellt, weil mir das sehr gut gefallen hat und das Storys werde ich mir vermutlich jetzt auch nochmal holen. Also heute sind es wirklich drei Produkte dabei, wo ich sagen kann, okay, die sind halt alle für sich anders, aber alle für sich sehr interessant. Ja, natürlich hoffe ich, dass ich bald dazu komme, das eine oder andere nochmal zu spielen. Die Green Dawn Mall-Geschichte kann natürlich sein, dass demnächst auch mal die, dass ich das Actual Play von der Feencon auf euch loslasse. Dann könnt ihr euch da noch ein bisschen reingrufen und reinhören. Und die anderen beiden Sachen sind auf jeden Fall zwei Sachen, die bei uns auf der Liste stehen zum Zocken. Aber da steht einfach auch inzwischen verdammt viel. Genauso wie in unseren Regalen. So, wir machen jetzt heute mal Feierabend. Also ich mache jetzt heute mal Feierabend und freue mich, wenn ihr hier irgendwas entdecken konntet, was euch gefällt oder wo ihr denkt, oh, das muss ich mir mal genauer angucken. Wir werden noch eine Folge droppen nächste Woche. Vielleicht gibt es noch die Feencon-Folge und dann machen wir Sommerpause im Juli komplett. August wissen wir noch nicht so genau, aber bis Mitte August auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal der Sachen, die da kommen. Also, wir haben ja jetzt auch mitbekommen, dass City of Mist wieder neu aufgelegt wird. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall beim Kickstarter mitmachen. Greift zu, tolles Rollenspiel. Und auch da wollen wir die Tage vielleicht mal wieder irgendwas Paradise City-mäßiges machen und mal gucken, was da noch so alles auf uns zukommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier beim Kopfkinocast. Bis denn. Ciao, ciao.